Okay, dann geht es auch. Mache ich den jetzt weg. So, weg damit. Gut, also nochmal. Jetzt bin ich aber gut zum Hören. Ne? Also nochmal zurück. Wer kann sich erinnern an die Einstiegsfrage von dieser guten Predigt letzten Sonntag vom Axel? Wo ist er denn, der Axel? Den habe ich da vorher schon gesehen. Nicht da, okay. Jetzt kommt es auf jeden Fall auf, ob es die Leute noch wissen. Einstiegsfrage vom Axel. Nichts mehr hängen geblieben. Oh. Nee. Seid ihr zufrieden? War die Einstiegsfrage vom Axel letzte Woche. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen drüber, nicht über die Predigt vom Axel, sondern weil ich eigentlich schon was vorbereitet habe für diese Woche, also auch schon letzte Woche war das klar. Es geht schon. Wäre besser, oder? Also. Gut, also irgendwann werde ich schon mal anfangen.
Egal. Die Technik. Haben sie vor ein paar hundert Jahren haben sie die Probleme noch nicht gehabt, aber die haben andere Probleme gehabt wahrscheinlich. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Meine Einstiegsfrage ist heute, also ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, weil der Axel eben so eine ähnliche Predigt gehabt hat, aber nicht die gleiche. Meine Einstiegsfrage ist heute, seid ihr glücklich? Ich hoffe nicht, dass ihr glücklich wart, bevor ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich hier die Kanzel betreten habe. Aber ich werde euch jetzt nicht einzeln fragen, ob ihr glücklich seid. Nämlich, wenn man Leute fragt, seid ihr glücklich, dann sagen die meisten, ja. Aber dieses Jahr hat meistens so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, oder? Dieses Jahr ist vielleicht ein bisschen verhalten. Wenn du mich fragst, würde ich vielleicht auch ja sagen. Aber das Jahr hat immer, wie gesagt, so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, so einen kleinen Haken. Denn irgendwas fällt uns immer ein, wo dieses Jahr einschränkt. Da kann sein, das ist die politische Lage, die uns auch sehr zu schaffen macht, denke ich. Jetzt wieder in Israel, in Kosovo, Ukraine und sämtlichen, auch Bergkarabach und was weiß ich, gibt so viele Dinge, die uns eigentlich traurig machen und die uns Sorgen auch wirklich machen. Es kann auch sein, dass es dein komischer Arbeitskollege ist oder die Schwiegermutter, oder vielleicht der Schwiegervater oder deine ungehorsamen Kinder oder deine ungehorsame Frau oder dein ungehorsamer Mann oder was auch du für Probleme hast. Jedem fällt da vielleicht was ein, wo unser Ja wirklich auch so ein bisschen ins Wackeln bringt, ja. Und außerdem ist auch diese Frage, seid ihr glücklich, auch manchmal stimmungsabhängig. Klar, wenn wir in Trauer sind, dann können wir nicht sagen, wir sind glücklich, ja. Bei uns im Briefkasten landen auch meistens so Post von der SKL. Da wird uns auch, ob wir da jetzt beeinflusst werden oder nicht, eher nicht, denke ich, kommt dann meistens so, Millionengewinne werden dir da vorgestellt. Hier, gestern war das gerade bei mir drin, Glück wie für dich gemacht. Also, da werden dann, wenn du dann das Kuvert aufmachst, kommen dir meistens hier die Luxusautos entgegen und die einsamen Inseln, wo du dann jahrelang am Strand liegen kannst. Ich könnte mir eigentlich nichts Langweiligeres vorstellen. Es gibt aber auch so Länder wie Bhutan. Das fand ich sehr interessant. Das Land Bhutan hat zum Beispiel einen Glücksminister. Habt ihr das gewusst? Die sorgen nur dafür, dass die Bürger glücklich gemacht werden. Das buddhistische Königreich ist ein armes Land mit einer erst 10 Jahre alten Verfassung, die unter anderem eine Waldbedeckung von mindestens 60% des Landes festschreibt. Bekannt ist Bhutan aber vor allem dafür, dass es das größtmögliche Glück seiner Bürger zum Staatsziel erklärt und ein Glücksministerium gegründet hat. Aber das hört sich nur gut an, funktioniert aber doch nicht so. Bei alle 5 Jahre wird anhand von Umfragen das Bruttonationalglück gemessen. Interessant, gell? Touristen können Souvenirs kaufen, auf denen steht, Bhutan, Glück ist ein Ort. Aber jetzt kommt der Haken. Scheinbar sind nicht alle Bhutanesen glücklich, denn die Suizidrate ist letztlich gestiegen und inzwischen manchen Experten zufolge unter den 20 höchsten der Welt. Die 6. häufigste Todesursache ist in Bhutan. Also Suizid ist in Bhutan. Also scheinbar kann man das Glück jetzt nicht politisch und ich in Klammer auf, ohne den lebendigen Gott durchsetzen, wenn ich es auch eine ganz interessante Idee finde. Der Herr Jesus, um zum Herrn Jesus zu kommen, greift am Anfang seines Lebens das Thema klar heraus und gibt uns einen Einblick, wie wahres Glück entstehen kann oder wer es auch haben kann. Wir wollen uns heute mit einem der bekanntesten Texte im Neuen Testament befassen. Selbst Nichtglaubende benutzen diese Verse für sich oder nehmen Teile sogar für sich in Anspruch, so die Friedensbewegung zum Beispiel, die mit der weißen Taube, und nehmen Teile aus der Bergpredigt heraus. Umso mehr ist es wichtig, das Wort klar und gerade zu schneiden und auszulegen, was der Herr da wirklich damit meint. Die Bergpredigt ist wirklich eine der missbrauchtesten Texte, die es in der Bibel gibt, die auch oft von Menschen benutzt werden, die vielleicht mit der Bibel gar nichts am Hut haben. Aber jetzt wollen wir uns mit dem Text beschäftigen. Matthäus 5, wer eine Bibel dabei hat, ich sage es immer wieder, die Bibel dabei haben ist immer gut, dass man es selber mitlesen kann. Und prüfen kann auch. Ich lese jetzt mal die ganzen 12 Verse, Kapitel 5, obwohl ich heute eigentlich nur 5, glaube ich, behandle. Ja. Ich werde also die Predigt auf 2 Teile aufteilen. Also, Kapitel 5, Matthäus 1 bis 12. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich habe das Thema benannt, glückselig, Punkt, Punkt, Punkt. Erster Teil. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich zunächst mal das Ziel und das Anliegen der Bergpredigt erklären. Das ist hier eben ganz wichtig, weil manche Menschen die Verse der Bergpredigt für sich in Anspruch nehmen. Ja, wie schon gesagt, die Friedensbewegung und auch Teile der UN. wichtig, erster Punkt, die Bergpredigt ist keine Darstellung des Errettungsplans, jedenfalls nicht primär. Es wird schon angedeutet, aber es ist nicht das Hauptanliegen. Die Bergpredigt ist nicht für Menschen, die nicht errettet werden oder errettet sind, also keine Kinder Gottes sind. Die Errettung ist nur durch Jesus und sein Erlösungswerk zu haben. Die Bergpredigt ist also nur an seine Jünger gerichtet. Am Anfang des Textes wird es deutlich ausgedrückt. Also alle, die Jesus nachfolgen. Viertens, die Bergpredigt ist für diejenigen bestimmt, ob in der Vergangenheit, der Gegenwart oder in Zukunft, die den Herrn Jesus Christus als ihren König anerkennen. Und fünftens, die Bergpredigt wird eine Verhaltensweise für die Nachfolger Christi und sein Volk Israel während seiner Königsherrschaft auf der Erde sein, im tausendjährigen Friedensreich. Also diese fünf Dinge müssen wir einfach beachten, bevor wir überhaupt einsteigen in die Bergpredigt. Und schon im Vers 1 wird ja deutlich, dass der Herr zwar die Menschenmenge sah, und das tut er immer, er sieht die Menschen im Allgemeinen, aber als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und dann öffnete er seinen Mund und lehrte sie. Ja? Lehre ist auch nur für Jünger Jesu, weil die keine Jünger Jesus sind, keine Kinder Gottes sind, die hören eigentlich auch nicht auf Jesus. Und neunmal kommt hier das Wort glückselig oder glücklich oder selig. Bei manchen steht auch wohl dem, glaube ich, gibt es Übersetzungen. Und es ist wichtig zu sehen, was bedeutet denn eigentlich dieses glückselig ganz genau. Also in der Wortbedeutung bedeutet das, ist das griechische Makarios. Das heißt, glückselig als völligste Zufriedenheit besitzend. Also das, der Axel hat ja schon dieses Thema ein bisschen gehabt, letzte Woche. Zufriedenheit. Und das entspricht auch dem alttestamentlichen Ajre, welche den von Gott Gesegneten gut zuhören und endlich in seine Gemeinschaft aufgenommenen bezeichnet. Also, vollendet wird diese Glückseligkeit aber erst völlig, wenn wir in der Ewigkeit einmal vor Gott sein werden. Und das ist ganz wichtig zu beachten. Es gibt ja zwei Seligpreisungen. Der erste in Matthäus und auch in Lukas. Und diese zwei Seligpreisungen unterscheiden sich eigentlich ganz schön. Inwiefern? Matthäus, wie wird Jesus dargestellt in Matthäus, wer weiß es, als König, genau. Und bei Lukas als mehr noch Knecht, als Knecht eigentlich, ja. Matthäus legt den Schwerpunkt auf sein Königreich, das er einmal aufrichten wird, wo es auch davor diese sieben Drangsalsjahre gibt. Und bei Lukas ist der Herr Jesus als der Knecht dargestellt, der den Himmel verlassen hat und freiwillig in diese Niedrigkeit, in dieses Elend der Welt gekommen ist. Darum ist auch die Seligpreisung oder ja auf mehr auf das körperliche Leiden bezogen in Lukas. Und ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich habe für mich ist es wichtig, dass wir auch den Unterschied einfach sehen. Und deswegen möchte ich Lukas 6, Vers 20, drei Verse vorlesen, um einfach den Unterschied zu sehen. Und achtet mal auf das, dass es hier eigentlich nur um irdische Dinge geht. Im Unterschied zu den Seligpreisungen in Matthäus. Und da steht Lukas 6, Vers 20, da steht, und er hob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohn des Menschen willen. Also wir merken, dass es hier eigentlich hauptsächlich um unsere körperlichen Entbehrungen geht, wie Hunger, Weinen, Hass, Schmach, Armsein und so weiter. Aber nun kommen wir zu unserem Text in Matthäus. Hier steht 9-mal glückselig. Und im Gegensatz zu Lukas stehen nur 4. Und diese 9 Glückseligkeiten sind glückselig, also ein Zustand praktisch, und aber zu jedem Zustand eine Verheißung. Das ist sehr, sehr wichtig. Der erste Teil ist der Zustand, der zweite Teil die Verheißung, die der Herr Jesus hier gibt. Kommen wir zur ersten Seligpreisung. Da steht glückselig, wie gesagt, die werden nur 3 behandeln heute, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In der guten Nachricht steht, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Gefällt mir auch ganz gut, die Übersetzung. Wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Im Prinzip ist das genauso, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt. Er oder sie erkennt, wie arm und tot wir doch vor Gott sind, wie klein und unbedeutend wir sind vor Gott. Wie Gott doch viel größer ist und wir eigentlich nur so ein Tropfen sind, der an einem Eimer hängt und zu Boden fällt und Gott fängt ihn unten auf. Und ohne Gott wären wir verloren. Das ist eigentlich arm sein im Geist. Als ich zum Glauben komme, habe ich das genauso empfunden. Man macht sich immer wieder Gedanken, wenn man hier die Predigt vorbereitet. Ich habe mich ausgestreckt nach dem lebendigen Gott und wusste, dass ich ihn jetzt brauche. Dass es außerhalb von ihm keinen Sinn gibt. Und genau das ist eigentlich gemeint mit arm im Geist. Ich bin zu schwach, um Gott zu begreifen. Ja, ich bin zu schwach, seine Größe einzuordnen überhaupt aus mir heraus. Und wir merken, dass dieses Loch in unserer Seele seit dem Sündenfall nur von Gott ausgefüllt werden kann. In geistlichen Dingen kann ich ohne ihn nichts verstehen. Und das geht mir auch mal bei der Predigtvorbereitung so. Ich weiß, dass ich jetzt Gott brauche, wirklich, der mir jetzt die, einfach mich in die Wahrheit leitet, gell? Also nur durch das Wort Gottes und seinen Heiligen Geist wird dieses Loch letztendlich gestopft, und zwar für immer. Und wenn uns das bewusst wird, können wir eigentlich nur eins machen, uns ganz in seine Hände werfen und uns ausstrecken nach dem Willen Gottes. In Jesaja 57, Vers 15, da steht was ganz Interessantes. Jesaja 57, Vers 15. Ich lese das aus der guten Nachricht. Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Aber, jetzt kommt ein Aber, finde ich ganz toll. Aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Das ist genau das, was hier eigentlich gemeint ist. Menschen, die merken, das, was in mir ist, reicht nicht aus, um vor Gott zu bestehen. Als ich zum Glauben kam, wurde mir das auch bewusst, dass ich keinerlei Verbindung und keinerlei Beziehung zu dem lebendigen Gott habe. Und habe mich dann ernsthaft auf die Suche gemacht und später auch bekehrt. Also, wenn du merkst, es ist nichts an mir, womit ich Gott gegenübertreten könnte, dann hast du eigentlich gute Voraussetzungen, zu ihm zu kommen. Das Gegenteil wäre, wenn du denkst, ich bin schon okay. Genau das, die Pharisäer waren solche Leute. Die dachten, wir sind schon okay. Wir machen unsere eigenen Gesetze und die halten wir ein und würzen das Ganze noch mit ein bisschen Gottes Frömmigkeit. Aber eigentlich brauchten sie Gott gar nicht. Und der Herr, genau deswegen hat der Herr auch die Pharisäer immer so, ja, so, ist so angegangen und mit ihnen angeeckt und hat sie verurteilt, als Heuchler bezeichnet und so weiter. Dann ist hier der zweite Teil des Verses, wie gesagt, ein Zustand, arm im Geist, und dann kommt eine Verheißung. Ist immer sehr interessant. Und die ist eigentlich nicht ohne im Vers 3 Ende. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Wow. Ihre ist das Reich der Himmel. Du bekommst eine Immobilie geschenkt. Und diese Immobilie, da ist das Schloss Neuschwanstein, eine alte Räuberhöhle dagegen. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Boah. In diesem Reich hat Eigenlob und Selbstzufriedenheit keinen Platz. Der Herr Jesus hat das im ganzen Neuen Testament immer wieder gesagt. Die Armen und Verzagten, die Huren und Zöllner, die wissen, sie können vor Gott aus sich heraus nicht bestehen. Die hat der Herr aufgesucht. Und ihrer ist das Reich der Himmel. Und dann wird auch das Glück vollkommen sein. Vollkommenes Glück wird es hier auf der Erde nicht geben. Klammer auf, Klammer zu. Die Vollendung wird erst beim Herrn sein. Zum zweiten Punkt. Glückselig, Vers 4, die Trauernden. In der guten Nachricht steht, glücklich sind, die über diese Welt trauern. Das ist ja fast schon eine Auslegung dieses Verses. Trauer ist ja in dieser Welt etwas, was jeden Menschen betrifft. Jeder muss irgendwann mal seine Eltern, seine Großeltern, seine Verwandten, seinen Ehepartner, zumindest einer davon, seine Freunde loslassen und sich von ihnen verabschieden. Seit dem Sündenfall ist das Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal. Aber ist dieses Trauern wirklich gemeint? Wenn ja, dann würden ja alle getröstet werden von Gott. Wir merken, irgendwas stimmt hier nicht. Richtig ist eigentlich, wie gerade gelesen in der guten Nachricht, glücklich sind die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Warum sollten wir denn über diese Welt trauern? Mit der Welt meint die Bibel eigentlich das System, das Gott und sein Wort nicht die Bohne mit einbezieht, sondern ihr Leben lebt, ohne Gott zu fragen, ohne nach Gott zu fragen, total autonom von Gott lebt, sozusagen nach Gutdünken. Und es wird sogar noch verschärft. Das heißt, bewusst gegen Gott Dinge tun. Das sehen wir ja auch in der Politik. Das, was Gott verboten hat, wird geboten. Und zwar bewusst. Man könnte da viele Beispiele geben. Und wir sollen auch nicht darüber lästern, wie manche Christen das vielleicht machen, sondern wir sollen eigentlich trauern darüber. Und ich möchte einfach auf die Wahl, ich möchte jetzt keine Wahlpropaganda machen, ich werde auch nicht auf eine Partei jetzt, aber jeder macht heute vielleicht in der Wahl-Ding halt in den Kreuzchen. Und denken wir dran, wählen wir diese Partei, die am nähersten an den Geboten Gottes sind. Das ist immer so mein, das ist schwierig, gell? Wir wissen, dass es schwierig ist, aber das ist so ein Punkt einfach, wo man drüber nachdenken sollte. Welche Partei ist am nähersten an den Geboten Gottes? Der Herr Jesus ist auch für solche Menschen, die gegen ihn leben, gestorben und bieten ihnen genauso wie uns das Gnadenangebot an. Aber über was weinen wir besonders? Es ist noch nicht vorbei. Weinen tun wir besonders für Menschen, die uns nah sind, die aber fern von Gottes Angebot stehen. Darüber könnten wir einfach nur weinen, wenn Menschen hier dieses Leben leben und verloren gehen. Und dieses Leid ist nur uns Gläubigen beschert. Ein Ungläubiger hat dieses Leid nicht, das haben nur wir. Die Welt wird so eine Träne nicht vergießen, dass jemand verloren geht. Die vergießen vielleicht eine Träne, wenn ihre Fußballmannschaft verloren hat, aber nicht wegen sowas. Ein Pfarrer hatte einmal ein großes Leid erfahren. Eine seiner Töchter ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, im Auto von guten Bekannten und das völlig schuldlos. Viele drückten ihm ihr hilfloses, aber ehrliches, herzliches Beileid aus. Da geschah auch Folgendes. Im Schalterraum der Sparkasse kam ein Mann auf ihn zu und sagte, ich wollte Ihnen noch herzlich gratulieren zu dem schweren Leid. Verhaspelte er sich. Gleich darauf kam er zurück. Ich glaube, ich habe was Verkehrtes gesagt. Ich weiß, wie es gemeint ist, sagte der Pfarrer. Aber dann lief ihm dieser Versprecher doch nach. Hatte nicht Jesus gesagt, selig sind die Leidtragenden, denn sie werden Trost finden? Oder vielleicht sogar ihnen zu gratulieren? Naja. War der Mann mit seiner Beileidsbezeugung vielleicht doch der Seligpreisung Jesu ganz nahe? Ein Aspekt haben wir noch vergessen, was hier bei Trauer zu bedenken ist. Es geht auch um die Trauer, weil wir um des Glaubens willen manchmal Nachteile haben. Wir sind vielleicht verachtet, gemobbt, gedemütigt um des Glaubens willen. Und da dürfen wir nicht nur unsere paar Quadratmeter sehen, sondern die Gemeinde weltweit. Manche werden um des Glaubens willen aus der Familie verstoßen, aus der Gesellschaft verstoßen. Denen gilt auch die Verheißung, sie werden getröstet werden. In Johannes 16, Vers 20 sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Komisch, gell? Aber es geht weiter. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird einmal zur Freude werden. Das sollten wir hinter dem ganzen Leid, wenn wir Leid erfahren müssen, und das tun wir, jeder, immer hinter dem ganzen sehen. In Offenbarung 7, Vers 17 steht, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und dann steht, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Diese gewaltige Verheißung haben wir, wenn wir ein Stück weit trauern. Und das ist nur kurz. Beim längeren Nachdenken haben wir gedacht, wie wird die Welt einmal trauern? Sie werden viel länger trauern als wir. Wir trauern nur hier auf dieser Erde, diese paar Jährchen. Aber die Welt wird, also die Welt meine ich jetzt mit Menschen, die in die Ewigkeit gehen ohne den Herrn Jesus, die werden länger wehklagen. Lesen wir zusammen mal Offenbarung 20. 20, Vers 14 und 15. Und Der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Irgendwo steht es auch, der ewig brennt. Also da trifft das Wort zu, wo der Herr Jesus, wo ich vorher vorgelesen habe, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und diese Verheißung hat uns Gott gegeben. Nun aber zur dritten Seligpreisung, die letzte für heute. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Im Vers 5. Sanftmut, milde Wohltäter, das sind, was sind das eigentlich für Eigenschaften? Diese Eigenschaften ist auf jeden Fall eine von Gott gegebene. Natürlich gibt es auch in der Welt sanftmütige, milde Menschen. Du hast vielleicht ganz liebe und nette Menschen in deiner Umgebung, wo du denkst, da können wir Christen uns noch eine Scheibe abschneiden. Ich habe beruflich auch mit manchen zu tun, das sind sowas von nett. Und da denke ich mir, boah, soll die echt auch als Vorbild nehmen, gell? Die Milde hier aber ist eine Sanftmütigkeit des Herrn oder vom Herrn geprägte Wesensart, die durch den Geist Gottes gewirkt wird. Demütig, freundlich, nicht überschätzend. Es zählt da auch noch rein, dass man sich nicht überschätzt, sondern immer weiß, Gott ist über uns, ja. Sanftmütigkeit nimmt eine niedrige Stellung ein und macht Gott groß. In 1. Petrus 2, Vers 21, da steht, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat und auch kein Trug in seinem Mund gefunden wurde. Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also Sanftmütigkeit auch bei Verfolgung, Beschmähungen und so weiter ist hier gemeint. Wie lautet diese Verheißung zu dieser Seligpreisung? Denn sie werden das Land erben. Welches Land denn? Hier ist schon das Land auf unserer Erde gemeint. Aber nicht jetzt, sondern dann, wenn Christus einmal sein Friedensreich hier auf der Erde aufrichten wird. Dann werden die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet im tausendjährigen Friedensreich. Im Gegensatz zu der jetzigen Zeit, wo die Waffenlobby das Weltgeschehen bestimmt. In diesem versprochenen Land, das wir erben, wird das nicht so sein. Ja, meine Einstiegsfrage lautete, seid ihr glücklich? Ich denke, es ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Jeder möchte letztendlich ein glückliches Leben führen. Und die Bhutanesen liegen eigentlich gar nicht so falsch. Als Christ zu leben hat nicht immer die besten äußeren Voraussetzungen, um glücklich zu sein oder zu werden. Aber er hat ein Glück, dass er Jesus Christus erfahren und erkannt hat und somit einen sicheren Anker hat. Wir haben einen sicheren Fels, auf dem wir feststehen können. Wir haben keine vage Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Wir haben den Herrn auf unserer Seite und das, ich habe so drüber nachgedacht, wie ist es in meinem praktischen Leben? Ja, das ist letztendlich das, was mich glücklich macht, weil ich geborgen bin im Herrn. Egal was für äußere Umstände. Natürlich haben wir äußerlich immer wieder irgendwelche Probleme. Aber das wahre Glück ist eigentlich das, dass ich den Herrn Jesus in meinem Herzen habe. Und mir ist ein Lied eingefallen, komischerweise beim Predigtvorbereitung fallen mir immer Lieder ein, das wir in der Bibelstunde schon öfters gesungen haben, das eigentlich nicht so bekannt ist, aber einen sehr tollen Text hat. Und da kommt immer vor, ich habe ja dich, Willi, du kennst es, gell? Du musst ganz laut singen nachher. Ich habe ja dich, steht da immer. Und in der Strophe 5 zum Beispiel, das ist das Lied 384, können wir dann danach gleich singen. 384, da steht, so ziehe ich nun fröhlich den schmalen Pfad. Das macht mich selig, Klammer auf, glücklich, Klammer zu. Dass ich dich hab, dein Auge siehet und leitet mich durchs ganze Leben. Ich hab ja dich. Das Entscheidende ist Folgendes, auch wenn wir den Text der Bergpredigt nochmal Revue passieren lassen. Glückselig warum? Ich hab ja dich. Wir haben den Herrn Jesus auf unserer Seite. Das macht uns glücklich und zuversichtlich. Und dazu hat er uns ja auch noch viele Verheißungen gegeben. Und wir haben viele Verheißungen auch bekommen von ihm. Ich habe ja dich. Amen. Ich möchte nur beten mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du auch diese Verse den Jüngern gesagt hast. Glückselig, weil Glück ein Grundbedürfnis ist, auch uns von uns Menschen. Jeder Mensch möchte glücklich sein, aber du sagst auch klar in diesen Versen, dass Glückseligkeit nur in Verbindung mit dir zu haben ist. Wenn du arm im Geist bist, wenn du ja und weißt, dass du ohne mich nichts tun kannst, dann kriegst du eine innerliche Zufriedenheit und wirst glücklich. Danke, dass wir dich haben, Herr Jesus, dass du versprochen hast, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit. Dafür danken wir ganz herzlich und du hast uns lieb und das ist wirklich für uns das Schönste, was es geben kann, dass wir wissen dürfen, du bist da. Du leitest uns durch dieses Leben und du gibst uns Glück innerlich in unserem Herzen. Danke, dass wir dich haben. Ich habe ja dich. Dafür danken wir dir. Amen. Vielleicht können wir das Lied gleich singen.